Aber gut, ich bin ja hübsch genug, ich kann es ertragen, ne?
Mhm. Sehr gut. Worüber sprechen wir heute?
Genau, wir würden jetzt ganz kurz einfach mal schnell unser Projekt vorstellen, dann gehen wir bei dir kurz rein und dann reden wir einfach ein bisschen über deine Karriere, über deinen Lauf, wie es in dir abgeht, auch mit dem Influencing. Und ich denke, da kommen wir ganz gut durch. Für die Zuschauer, wenn ihr irgendwas habt, wir haben ja schon ein paar Fragen gesammelt vorher, gerne auch mal versuchen hier reinzuschreiben, wir versuchen es aufzugreifen, können aber leider nichts versprechen. Kurz zu mir, vielleicht hat es einer anders schon hinter mir gesehen, Coach Patrick Seidel, seit 2 Jahren freiberuflicher Individualtrainer, vorher in ganz vielen Standorten in Deutschland unterwegs als hauptamtlicher Jugendtrainer und mit mir zusammen, neben mir Nils Rennert, wir haben das IBC Individual Basketball Camp gegründet und da stellt sich Nils auch ganz kurz einfach vor.
Genau, ich habe Patrick damals in Bamberg über das Basketball kennengelernt, dann eine Fitnesstrainerausbildung gemacht, Physiotherapeut drauf und habe mich da ein bisschen sporttherapeutisch spezialisiert und dann haben wir uns beide überlegt, wieso nicht Athletiktraining, Physiotherapie und individuelles Basketballcoaching komprimieren in ein Camp und da haben wir da vor 1,5 Jahren angefangen und da machen wir vor allem was in diesem Jugendbereich, wo 14 bis NBBL fiel und dann mit ein paar ausgewählten Profis, die Patrick auch alleine noch betreut, laden wir im Sommer immer ein. Das ist so das, was wir hier machen.
Und deswegen haben wir auch die Idee, dass wir einfach mal mit Louis heute mal sprechen, der ja in dem Profitum seit Jahren unterwegs ist. Ganz kurz vielleicht einfach nur zu dir, dass man ganz kurz einmal erzählt, wo du herkommst, was du tust, was los ist. Da wird Nils gerade einleitende Worte sagen, dann starten wir auch direkt einfach durch. Dann bombardieren wir dich.
Perfekt.
Genau.
Also, ich bin Nils Fischer, 22 Jahre jung und ich bin in Paderborn groß geworden oder auch im Sauerland noch. Da habe ich dann lange Zeit, bis ich 13 war, nebenher noch eine zweite Sportart gemacht, Biathlon. Da bin ich auch deutscher Meister geworden, habe den deutschen Schülercup gewonnen mit 13. Und habe dann mit 13 aber auch die U14 Deutsche Meisterschaft gewonnen im Basketball. Okay. Dementsprechend war ich so ein bisschen im Zwiespalt, musste gucken, welche Sportart ich mich halt entscheide. Habe ich dann für Basketball entschieden, war eine gute Entscheidung, aber es war trotzdem natürlich so ein Herzensding. Man kann irgendwann nicht mehr 2 Sportarten nebeneinander machen. Aber okay. Basketball war eine gute Entscheidung. Die erste Deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte in der U14 gehabt und dann im nächsten Jahr sofort mit der U16 nochmal Deutscher Meister geworden. Das heißt, wir haben echt super Jahr gegangen in Paderborn, wir wurden super gefördert. Und dann bin ich halt immer sozusagen von der U16 in die U19, durfte dann sofort schon in der Pro A mit trainieren und habe dann, mich auch in der Pro A durchgesetzt. Hört sich immer so leicht, dann ist natürlich viel, viel mehr Arbeit hinter, wenn man das kombiniert mit Abitur. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden bin, um vor der Schule ein Training einzukriegen, dann habe ich trainiert. Dann habe ich in den Freistunden immer entweder Individualtraining gehabt oder halt Krafttraining, wo mich ein Krafttrainer abgeholt hat. Dann bin ich halt halb vier nach Hause gekommen, hatte meistens schon 1 bis 2 Trainings fertig. Hab dann entweder mich kurz 10 Uhr hingelegt, weil ich so fertig war, oder bin halt um 6 Uhr spät zum Training in die Halle gefahren, von 6 bis 8. Oder dann halt auch vorher, wenn man da ein Jugendtraining und halt zum Beispiel so ein 3. Herrentraining oder so noch danach hatte, schon mal nochmal abends nochmal 4 Stunden in der Halle und am nächsten Morgen wieder vor der Schule Wurftraining 2-mal die Woche und dann auch Führerschein gleichzeitig machen, Abitur gleichzeitig machen, stand dann später auf dem Programm. Von daher, es steckt halt viel, viel mehr Arbeit hinter, als man checkt, Basketball-Profi zu werden. Natürlich kann man sagen, man braucht Talent und man braucht die Grundvoraussetzungen, klar. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, dann häufig durchgesetzt in Paderborn, Starter gewesen nach Pro A. Und auch Pro A hatte auch ein bisschen Glück, weil sich 2 Leute vor mir sozusagen verletzt haben, wo ich dann natürlich in die Slot reingerutscht bin. Hab die Zeit dann aber richtig genutzt und hab dann halt 1 Jahr mit 18, glaube ich, gestartet in der Pro A. Bin dann halt in die erste Liga gegangen, habe da 3 Jahre in Braunschweig gespielt, hatte 3 Ermüdungsbrüche, die mich zurückgeworfen haben, durch die ich aber auch viel gelernt habe und halt viel Ernährung umgestellt habe und ein bisschen viel, viel erwachsener geworden bin. Das heißt, es hatte auch da versucht, das Positive sozusagen rauszusuchen. Jetzt bin ich letztes Jahr nach Chemnitz gewechselt, weil wir aufsteigen wollten, Mission Aufstieg, und das hat auch bisher ganz gut geklappt. Sportlich aufgestiegen. Frage ist dann nur, ob die BBL uns noch reinlässt. Die müssen dann nochmal checken, was die da, wie die Saisonstände spielen und so weiter und so fort. Aber bisher, das war so mein Basketball-Werdegang. Nebenher natürlich die ganze Nationalmannschaft habe ich jetzt ausgelassen. Auch B-Europameister geworden, U20 Europameisterschaft gespielt, U16, U18 Jüngerjahrgang, älterer Jahrgang, dann A2 ein Jahr gespielt. Letztes Jahr zum ersten Mal 3-3 in der Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Von daher habe ich irgendwie alles durch und bin sehr, sehr froh darüber. Also mit jungen Jahren schon viel gesehen und dementsprechend merke ich jetzt auch, würde ich sagen, so in letzter Zeit, je reifer man auch als Spieler wird, wie wichtig es ist, halt auch zum Beispiel individuell zu arbeiten mit individuellen Coaches oder halt auch, ich habe jetzt zum Beispiel eher zum ersten Mal in so einen Performance-Coach investiert, der halt auch eine Ernährungsberatung macht, der mich körperlich komplett richtig fit, aber der ist halt auch Mental-Coach, das heißt, da gibt es halt auch noch richtig viele Prozente rauszuholen. Und das sind so Sachen, die halt, die ich jetzt so im Alter erst merke, obwohl ich so denke, so, yo, vielleicht hätte ich mal ein bisschen mehr die IBC-Instagram-Page verfolgt und ein paar mehr Sachen da gemacht, um ein, zwei Abkürzungen zu nehmen. Aber ja, deshalb, das bin ich und ja.
Genau, und da wollen wir einfach ein paar Sachen jetzt heute aufdröseln, weil du hast das meiste schon so angedeutet und da werden wir ein paar Fragen reinstellen. Ich habe auch schon ein paar interessante Fragen gelesen. Das erste Mal, als ich dich gesehen habe, war in Bamberg bei dieser U14-Meisterschaft, die du gerade angesprochen hast. Da habe ich damals, ich bin 4 Jahre älter als du, einen Hallensprecher gemacht. Und ihr habt so krank dominiert, ich glaube, es war Kiel, du und, wer war noch?
Pape.
Ja, genau, Pape war noch am Start. Ihr habt zu dritt einfach zerstört, letztendlich. War das für dich damals schon viel Druck in dem Alter oder hast du einfach nur gezockt, weil es geil war für dich?
Also ich habe jetzt letztens, witzigerweise, es gibt ja immer noch dieses YouTube-Video, was ihr euch unbedingt alle angucken muss, es gibt so die letzten 10 Sekunden oder so. Und da habe ich mir halt auch nochmal das nochmal angeguckt und ich habe 28 Punkte im Finale gemacht, glaube ich. Und bei 10 Sekunden auf der Uhr waren wir plus 1 und ich wurde an der Mittellinie gefoult. Wenn ich es mir jetzt angucke, weiß ich nicht, ob es unbedingt ein Foul war oder ob ich 2 Pfeife bekommen. Und ey, ich weiß noch, wie aufgeregt ich da war. Also vorher ging das Spiel so, aber dann habe ich auch mal gemerkt, so, okay, es geht um die deutsche Meisterschaft, wir sind plus 1. Wenn ich jetzt einen daneben werfe, können die mit einem Dreier gewinnen. Und dann haben die ja schon in der 14 so Cheerleader gehabt. Da waren dann die Cheerleader mit dem Push und ich als 13-Jähriger so, okay, und dann hast du noch einen Sechserball und ich war damals schon so stark und der hat sich so leicht angefühlt, aber ich habe trotzdem beide Swish reingeworfen. Die haben den Dreier daneben geworfen und wir sind deutscher Meister gewesen. Man sieht immer noch, wie ich da sozusagen ausraste, was halt immer noch ein wunderbares Gefühl ist, wenn ich das sehe.
Ja.
Aber da war ich halt, da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, da war natürlich auch Druck am Start, aber es hat halt richtig viel Spaß gemacht.
Okay.
Ja, wie ist das für dich so der Wechsel? Früher warst du ein guter Spieler, dich haben bestimmt schon viele Leute auf dich aufmerksam geworden und jetzt als Profi bist du ja ziemlich, durch dein Influencer-Dasein auch, ziemlich berühmt geworden, du hast ganz viele Fans. Ist das für dich da noch ein besonderes Gefühl, dass so viele Leute auf dich aufschauen und auf dich aufmerksam werden? Wie gehst du damit um?
Nee, weil ich, also habe ich jetzt ein witziges Statement zugehört. Ich habe das Gefühl so, ich mache es überhaupt sehr, sehr gerne. Das heißt, Videografie macht mir sehr viel Spaß und ich bin dann auch so, ja, keine Ahnung, die Leute mitzunehmen und einfach einen Mehrwert zu geben. Und deshalb habe ich auch angefangen. Ich wollte halt genau diesen 13, 14, 15, 11-jährigen Basketballern halt Mehrwert geben und halt einfach mal, wenn die Fragen haben an einen Basketballprofi, sollen sie die loswerden und ich beantworte die. Das ist so mein Anspruch, dass ich immer noch halt jede Antwort, auf jede Nachricht immer noch antworte, auch wenn es mal ein paar Tage dauert oder so.
Der Nabe, ne?
Aber genau, deshalb habe ich angefangen und deshalb habe ich halt auch, das habe ich halt auch früher gesucht als Spieler. Dementsprechend finde ich das, bin ich sozusagen die Person, die ich früher gerne hätte, wenn das Sinn macht. Also ich versuche sozusagen eine Person zu sein und ich habe das Gefühl, also ich hoffe, dass ich halt, weil ich so viele gute Intentionen habe, dass ich halt auch kein schlechtes Vorbild bin und dass Leute lieber mich irgendwelche Sachen fragen sollen, weil ich halt so ein herzensguter Typ bin, meiner Meinung nach. Soll jetzt nicht kein Selbstlob oder so sein, aber da denke ich halt so, okay, besser ist es so, als wenn es irgendwie anders wäre und ich versuche da natürlich mit sehr, sehr viel Vorbildfunktion ranzugehen, aber mir macht es halt auch unheimlich viel Spaß, dieses Social Media Gedöns. Finde ich einfach cool und wenn man halt so viel reingeht und halt auch wieder Nachrichten und so weiter antwortet und wirklich auch auf Kommentare antwortet, da hat man auch so eine richtige Tiefe zur Community und kann halt auch wirklich Mehrwert vermitteln.
Ja. Aber ist es manchmal auch schwierig hinzubekommen, dieses Influencer und dann Basketballprofi, lenkt das auch manchmal ab oder hast du in dem Moment, wo du ein bisschen mehr das gepusht hast, auch so gemerkt, dass deine Performance vielleicht schlechter wurde oder warst du nicht immer easy?
Das sind irgendwie schon. Sind irgendwie schon natürlich zwei Paar Schuhe, aber ich glaube, das ist, weiß ich nicht, für mich ist so, ich verspüre jetzt nicht mehr Druck, nur weil ich jetzt YouTube-Videos mache und da auf einmal nach dem Spiel vielleicht viel mehr Menschen nur von mir ein Foto haben wollen als von anderen Menschen oder so. Das ist jetzt nicht so, ich denke so, boah, keine Ahnung. Andere Leute machen, studieren nebenher, gehen arbeiten nebenher und keine Ahnung, warum machen so viel anderes nebenher, was ja körperlich noch beanspruchend ist. Und bei mir ist halt eher so, nee, ich mache halt nichts irgendwie, also mache das halt nebenher und habe jetzt ein unkönnliches Unternehmen nebenher. Aber ich glaube, das haut mich jetzt nicht in der Performance irgendwie um. Ich glaube, es gab so andere Faktoren, die mich so ein bisschen Basketball-Performance-technisch vielleicht eingedämmt haben. wo natürlich auch einige Faktoren in meiner Hand liegen, aber lagen auch viele Faktoren nicht in meiner Hand. Dementsprechend ist es halt auch mal leicht, keine Ahnung, es war halt so, okay, vielleicht hat man jetzt diesen Untergang in die zweite Liga gesehen, aber im Endeffekt ist ja Chemnitz auch ein Erstliga-Club, so in dem Sinne. Und da ist natürlich, wenn man in der Erstliga auf einmal keine Spielzeit kriegt, obwohl man eigentlich im Training denkt, so, mein Gott, ich könnte ja spielen, aber sieht halt keiner, weil man halt auch selbst nicht auf dem Feld steht, dann gehen da so viel mehr Sachen, die im Hintergrund auch noch laufen, die halt auch viele Menschen nicht verstehen und über die man jetzt auch nicht hier reden kann, was auch immer. Ich versuche immer, mich oder meine Sachen zu kontrollieren und dementsprechend glaube ich, also stört es mich nicht. Vor allem jetzt bin ich immer noch der Meinung, dass ich mehr arbeite, mehr trainiere als alle anderen. Das heißt, es liegt auf keinen Fall am Arbeitsethos, am Trainingsbild und so weiter. Da bin ich immer noch, bin ich immer noch der, also versuche immer einer der Führenden da zu sein, vor allem in meinem jedem Team. Und halt auch für mich irgendwie, das bin ich halt. Und deshalb glaube ich nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Also Basketball ist so viel mehr als Trainingseifer, Skill und was auch immer. Du brauchst halt auch Confidence, du brauchst Vertrauen, du brauchst eine gute Situation, wo du spielst. Keine Ahnung, jeder kann spielen. Jeder in der Bar kann spielen, jeder in der BBL kann spielen. Und die sozusagen am meisten, die genau ihre Rolle in genau dem Team mit genau den Mitspielern haben und auf einmal richtig krass diese Rolle spielen können und was auch immer, bei denen läuft es halt im Endeffekt. Ne? Aber es ist sehr, sehr, ja, es sind so viele andere Faktoren, die ich jetzt erst sehe natürlich, aber die mir jetzt auch bewusst geworden sind, als nur der Skill oder der Trainingseifer und irgendwie, keine Ahnung, ja.
Ja, wir hatten ja mit Dennis, deinem alten Teamkollegen, erst letztens ein Interview,
ja.
Haben mit ihm sehr viel über dieses Mentale und auch dieses, wie sieht so sein Profi-Alltag aus im Sinne von Spieltagen, wie bereitet er sich vor? Wie sieht es dann bei dir? Ich habe dich ja mal über ihn auch ein bisschen kennengelernt in Braunschweig und da ging das bei dir mit dem Influencer so ein bisschen los. Du machst ja trotzdem viele Videos mal im Bus und versuchst das Ganze mal ein bisschen den Leuten auch außen preiszugeben. Wie ist das dann bei dir so vom Ablauf her? Kannst du dich da wirklich sehr gut fokussieren oder hast du das ein bisschen umgestellt, dass du mit dem Influencer losgehst?
Also das Witzigste ist, was mir keiner glaubt, aber all meine Teammates, auch jetzt in Chemnitz, haben zum Beispiel gesagt so, boah, nee, jetzt kommt der in unser Team, der hat ja immer eine Kamera mit dem Bus und boah, und Videos und ich habe gar keinen Bock drauf. Und es glaubt dann niemand, aber jetzt sagen die so nach 3, 4, 5 Monaten, kamen die so selbst zu mir und meinen so, Luis, am Anfang haben wir richtig gedacht, so scheiße, was auch immer, aber irgendwie sehe ich nie, dass du Sachen aufnimmst, es ist immer richtig irgendwie organisch, smooth, es ist nicht irgendwie aufgesetzt oder so. Und dementsprechend ist es halt auch so, also haben die mir von selbst, ohne dass ich darauf angesprochen habe, sozusagen Komplimente deshalb gegeben, wo ich halt auch denke, so ja, es ist halt auch echt wenig. Wenn man jetzt die ganze Zeit guckt und wie viel Zeit ich mal vielleicht auf Kamera habe und wie ich halt auch vorher mit Leuten kommunizieren und fragen wollte, dann sei das okay für euch, bla 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 bla. Und die dann halt, die Leute, die wirklich halt nah an mir dran sind und halt theoretisch halt auch in diesem Social Media Ding sind, wenn die halt sagen, so ja, wir kriegen das gar nicht mit, dann ist es halt auch so, das, was ich halt auch, also ich mache mir jetzt keinen Kopf so, oh, ich muss jetzt das und das filmen, so. Habe ich nie gemacht. Ich denke ab und zu mal, oh ja, cool, da wäre es cool, wenn man jetzt, also ich denke manchmal so am Winkel und ich denke so, ja, da könnte ich es jetzt hinstellen, das wäre vielleicht interessant, wenn ich mich jetzt hier tape. So, keine Ahnung, so ist es halt eher, dann stelle ich die Kamera hin, mache trotzdem mein Ding, mache die aus, tue die in die Ecke und die das wirkliche Vlog schneiden oder sich wirklich Gedanken um den Vlog machen, mache ich ja nicht. Also, Ich kreiere ja keine Videos, sondern ich dokumentiere ja einfach nur. Und deshalb dokumentiere ich einfach alles und am Ende kommt ein Video raus und fertig ist. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie eine richtige Kreation, ein Input von mir dahinter, sondern ich halte einfach drauf und was drauf ist, ist drauf, so in dem Sinne.
Hat das Ganze dann während deinen Verletzungen angefangen, wo du so ein bisschen mehr Zeit auch für dich hattest oder war das irgendein anderer Triggerpunkt? Ja. Während der Verletzung?
Genau, also Ich hatte halt einen Ermüdungsbruch. Es hat angefangen mit dem Ermüdungsbruch, weil ich, glaube ich, die Doppellizenz sofort am Anfang nicht gewöhnt war. Ich habe ja in Braunschweig noch auf Doppellizenz gespielt. Und da habe ich sofort doppelt trainiert, doppelt gespielt und auf einmal kam der Ermüdungsbruch und ich habe auch noch mit mehr Kilo gespielt. Das heißt, ich habe damals mit 101 Kilo oder so gespielt, jetzt bin ich bei 94. Und da habe ich halt sofort gemerkt, so, oh ja, woran lag es? Okay, zu viel Belastung, okay, zu wenig Kalzium vielleicht. Dann habe ich mir Kalzium genommen, weniger Kuhmilch getrunken und so. Das habe ich schon am Anfang angefangen, bin aber trotzdem noch so bei 98 Kilo geblieben. Dann bin ich dann einmal komplett in die umgeknickt, hatte einen Bruch im linken Fuß so. Und dann habe ich halt mich wieder rangekämpft und so, habe ein, zwei wieder Sachen, bin leichter geworden und so. Dann bin ich nochmal richtig umgeknickt und dann habe ich eine Titanschraube durch den zweiten Bruch sozusagen nochmal bekommen. Und da hat man halt echt Zeit, also auch mental, so, weil ich sehr mit griechischen Philosophie und so, mich auch viel beschäftigt, um halt einfach so ein bisschen so Ruhe in den Tag zu kriegen oder halt einfach immer so ein bisschen so die Perspektive mal zu drehen, so, okay, passiert was Schlechtes, aber was für gute Sachen sieht man da, oder so ist halt das Leben, so, nimm das Schicksal, wie es ist, du kannst es auch nichts erinnern, so, es bringt sich jetzt darüber aufzuregen. Dadurch habe ich ganz cool mein Mindset geschiftet, meine Ernährung und so geschiftet, bin jetzt leichter geworden. Und hatte halt eben Zeit auch zu gucken, jo, was kann man auch neben dem Basketball machen. Weil ich ja nach meinem Abi ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Und danach habe ich halt ein Studium angefangen und so nebenher. Aber das war dann halt auch so, keine Ahnung, Fernstudium ist halt irgendwie sehr abstrakt. Ich liebe halt Menschen. Ich liebe halt, deshalb würde ich super gerne wahrscheinlich feststudieren mit irgendwelchen Vorlesungen, wo man Leuten heute jetzt nicht mehr die Hand schütteln kann, aber so sonst, wo man in der Bibliothek sitzt mit Menschen und halt quatscht und so, aber das fällt halt das Profi-Basketball weg und halt nur vorm Schreibtisch, so introvertiert bin ich nicht, und das irgendwie halt, ja, auch nicht, also wenn ich jetzt ein Unternehmen gegründet habe, merke ich auch so, okay, Wirtschaftswissenschaften wäre das Studium gewesen, ist dann auch jetzt nicht so passend irgendwie, also ist ja nicht so, ist komplett anders, komplett realitätsfremd meistens,
fast nicht gleich
von irgendwelchen Formen und so, aber ja, das habe ich halt, das waren so die Learnings, das habe ich auch angefangen, ja, das war schon wieder cool, kann man, finde ich gut, und man kann halt Menschen helfen, das war die Intention, und dann bin ich halt gelandet.
Und du hast ja vorhin erzählt, dass du eigentlich jetzt auch dieses Jahr so ein bisschen dieses mit dem Performance Coach, mit Mentalen dazugenommen hast, hätte dir das damals vielleicht vor den Verletzungen auch mehr geholfen, dass du sagst, einen Physiotherapeuten oder noch mehr dieses individuelle Coaching auch, dass du jemanden hast, der dich betreut, dass vielleicht dann zweiter, dritter Ermüdungsbruch gar nicht gekommen wäre, wenn du das Training hättest besser umstellen können?
Auf jeden Fall. Also würde ich schon sagen, also ich habe das alles selbst gemacht. Ich habe mir selbst dann Ernährung angelesen, ich habe selbst und so weiter. Aber jetzt habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, so, Ernährung ist komplett individuell. Also es geht natürlich, alle sagen, das ist gut, das ist schlecht und so weiter, aber im Endeffekt ist das so viel zu unpräzise für deinen individuellen Körper. Also ich bin zum Beispiel eigentlich eher so ein ruhiger, parasympathischer Typ, nennt man das. Und es gibt halt andere Leute, die halt immer ein bisschen so Duracell-Hasen aufgedreht sind. Und da braucht man komplett andere Ernährungsformen für, um halt auch erstmal das leistungsspezifisch zu sehen oder halt auch gesundheitlich zu sehen. Und das sind so Sachen, die mir jetzt halt erst bewusst geworden sind. Und die hätten mich vielleicht halt schon, vielleicht hat schon geholfen so. Vor allem, weil ich halt auch meine Ernährung war echt kacke, so wenn ich jetzt überlege. Aber ja, das sind so Sachen, klar, hätten die vielleicht ein, zwei den ersten Bruch zumindest verhindern können, beim zweiten Mal, wenn man halt umknickt und halt ist halt, oder auf dem Fuß landet, so, das ist halt Basketball, ne?
Hast du dann aber für deine Ernährung so ein paar Punkte, die jetzt mittlerweile wirklich wichtig sind, dass du sagst, ich möchte das und das extrem essen, das und das verzichten, oder wie hantierst du das Ganze?
Ja, also auf jeden Fall Kuhmilch raus. Also Kuhmilch, ich trinke keine Milch mehr, ich esse keine Joghurtmilch, ich esse keinen Quark mehr, ich esse ganz, ganz selten noch Käse, vielleicht Parmesan so über den Nudeln, das ist immer noch, das will ich ja nicht jetzt auch auf veganen Parmesan ändern, aber egal, da habe ich halt viel, esse ich viel weniger Fleisch, habe sonst täglich 2 bis 3 Mal Fleisch gegessen, wenn ich jetzt noch Regen kriege, kriege ich schon schütteln irgendwie.
Das darf Dennis nicht hören.
Ja, und dann, ja, sind das, keine Ahnung, sind das einfach so ein paar andere Dinge. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, Nudeln wären super, so, okay, ja, Nudeln sind halt auch, sind okay so, ne, vor dem Sport und so weiter, man muss halt auch ein bisschen das Timing beachten und wann man wie was isst. Und dann habe ich mal eine Zeit lang Intermittent Fasting gemacht und mich damit ausprobiert und habe immer gemerkt, so, yo, wenn ich morgens das anstrengendste Training habe, ist es für mich, fühlt sich für mich viel, viel besser an, wenn ich nicht vorher schwer frühstücke, wo die Energie da eh nur im Bauch liegt und ich die nur rumtrage. Wo ich merke, yo, wenn ich morgens das Frühstück weglasse, vielleicht einfach nur entweder einen Kaffee oder einfach auch gar nichts, einfach nur Wasser getrunken habe, dass ich morgens viel, viel effektiver bin im Training, dann habe ich Milch aus meinen Carbs aufgefüllt, konnte meinen Nap machen und danach hatte ich abends immer noch was im Tank, um halt ein Abendtraining zu machen und hatte trotzdem genug gegessen in dem Sinne und habe abends nach dem anderen Training halt komplett aufgefüllt mit allem, was ich brauchte sozusagen. Habe halt nur 2 Mahlzeiten gehabt und ja, das waren auch so Sachen so, okay, es klappt, muss man halt aber auch ausprobiert haben. Und ich war halt, dadurch bin ich leichter geworden. Ich habe 5 Kilo abgenommen. Das sind 5% auf 100 Kilo und 5% leichter ist schon. Wenn man mal eine 5 Kilo Hantel in die Hand nimmt und überlegt, dass man da den ganzen Tag rumläuft und auch auf dem Spielfeld rumläuft, obwohl es nicht so effektiv ist, dann merkt man, wie wichtig auch sowas sein kann. Ja.
Aber das mit dem Fasten ist ganz interessant, weil exakt das gleiche hat Dennis eben auch gesagt, dass er vor ein paar Jahren ist umgestellt hat auf dieses 16-8 Essen. Und er auch deutliche Leistungssteigerungen im Frühtraining gemerkt hat, auch sein allgemeiner Rhythmus war viel besser. Wie ist es denn mit dem Schlafen? Hast du da auch irgendwie besonderen Rhythmus oder machst du das freischnauze?
Witzig, weil Dennis und ich haben ja genau in diesen Jahren zusammengespielt, wir haben uns ja gegenseitig mal gepusht und aufgecallt, ey. Hammer-Typ, ey. Dennis ist ein Hammer-Typ. Ja, Schlaf habe ich mich auch sehr viel mit beschäftigt. Früher habe ich auch mit, also Fenster, es war hell so, ich bin mit dem Sonnenaufgang manchmal wach geworden, obwohl ich manchmal total müde war und unregelmäßig zu Bett gegangen, zu wenig geschlafen. Und jetzt habe ich halt schön eine Schlafmaske zum Beispiel, das heißt, es ist immer gleich dunkel, es ist immer schön so. Kann man nicht fühlen, damit geworden muss man sich halt erstmal angewöhnen, dann ist es sowieso dunkel im Raum, es ist ein bisschen kühler im Raum. Ich schlafe entweder 7,5 Stunden, 9 Stunden und versuche halt immer ein Nap einzubauen, das ist für mich super wichtig, meistens maximal 30 Minuten. Manchmal, wenn ich halt wirklich 2 Tage viel zu wenig schlafe, wie nur 6 Stunden reingekommen sollte von Auswärtsfahrten oder so, dann habe ich mal 19-minütigen Nap dazwischen und so und so. Versuche ich meinen wöchentlichen Schlaf ungefähr auszupegeln und halt überhaupt mehr zu schlafen, weil ich auch gemerkt habe, yo, ich habe wenig geschlafen, auf einmal verletze ich mich. Und dann gucke ich, auf einmal kriege ich 3-4 Wochen später, kriege ich diese Studienanalyse, jo, wer wenig schläft, die Verletzungswahrscheinlichkeit erhöht sich um 30%. Ich so, sag mir das doch eher. So, ich bin 19 Jahre so, keine Ahnung, zum ersten Mal Serien gibt es so, ich habe zum ersten Mal mir selbst ein Netflix-Abo geholt. So. Natürlich schlafe ich wenig so. Also ich chille also den ganzen Tag. Aber ja, das sind so Sachen, die Learnings, die man jetzt auf jeden Fall hat. Und die ich halt auch, die mir wahrscheinlich vom Beispiel im Minusbruch halt geholfen hätten. Aber im Endeffekt, das ist Leben, ne?
Ja, ist ja auch wieder diese Performance-Beratung. Ne? Wenn du das früher irgendwie für dich entdeckt hättest, hättest du vielleicht jemanden gehabt, der dir sagt, du willst schlafen, ist vielleicht doch ein bisschen wichtiger, als du denkst. Ja, schließlich.
Ja, genau. Weiß. Ob ich darauf gehört hätte, ist natürlich eine andere Sache, weil jetzt habe ich halt wirklich gemerkt, so, jo,
erste Erfahrung
ist halt wirklich so. Okay, darauf achte ich jetzt immer. Ja, ne? Hätte natürlich eher ein Minusbruch sein können, aber man weiß es nicht. Man weiß es nie, wie es gekommen wäre, aber es ist schon wichtig, da halt irgendwie drauf zu achten. Achtest du auf deine Schlafphasen,
genau,
um
wieder
aufzuwachen?
Habe ich auch gerade gelesen.
Eigentlich schon, klar. Da ich fast eine geregelte Aufwachzeit nenne, also ich mache mir sozusagen immer eine Wegzeit. Aufgrund dieser spezifischen Wegzeit habe ich jetzt so eine innere Uhr wieder ein bisschen aufgebaut. Ne? Und dann werde ich natürlich immer später wach und dann kommt es halt immer darauf an, wie viele Stunden rückwärts gerechnet ich dann halt schlafen gehe. Wenn ich halt 9 Stunden rückwärts gerechnet schlafen gehe und halt vorher eine halbe Stunde vorher Handylektur und so und kein blaues Licht mehr zu haben, dann hatte ich einen richtig krassen Schlaf und ich wache fit auf, so ist keine Frage. Wenn ich aber nur 7,5 habe, merke ich auch, ich bin fit, aber selbst merke ich schon so, keine Ahnung. Wenn man das dann halt im Wochenverlauf sieht und nicht nur von Tag zu Tag, weil manchmal ist man halt auf der Auswärtsfahrt und kommt erst um 3 Uhr nachts nach Hause und kriegt vielleicht sogar nur 4,5 Stunden Schlaf oder so, dann kriegt man das eigentlich ganz gut hin und dann kriegt so eine Konstanz rein, dass man dann auch so eine innere Uhr entwickelt, wo man einfach wach wird.
Ja. Du hast ja auch selber vorhin davon gesprochen, dass du viel mit der U16, U18, U20 Nation unterwegs warst. Letztes Jahr zum ersten Mal 3x3. Ist es für dich ein neuer Punkt, wo du sagst, da möchtest du vielleicht mehr investieren, auch durch das ganze Lifestyle-Ding bei 3x3? Oder ist es für dich einfach nur, hey, mal eine Erfahrung gewesen?
Sehr, sehr gute Frage, weil letztes Jahr, ich war richtig verrückt. Ich war sehr, sehr geflasht, weil es mir wirklich gut gefallen hat, dass ich halt immer ein bisschen unterschätzt habe. Jetzt ist halt allerdings immer noch so, also mein Ziel ist, war auch schon von Anfang an immer, dass ich gesagt habe, so, yo, 5G gleich vor.
Ja.
Und wenn man jetzt halt sich auch eine BBL vorbereitet, kann halt auch so ein bisschen, also habe ich auch sehr, sehr gerne jetzt einfach mal so einen Trainingsblock, einen Trainingsplan, habe ich mir jetzt schon entworfen, ich habe meinen Athletiktrainer gefragt, so kann ich einen Trainingsplan haben, bla bla bla. Dann habe ich sozusagen einen richtigen Trainingsplan, wo ich weiß, so, yo, wenn ich den durchziehe, dann bin ich am Ende ein viel besserer Spieler, habe die und die Skills dazu geaddet, bin einfach noch fitter, noch kräftiger, kann höher springen, was auch immer. Wenn ich dann Dreh 3 dazwischen habe, wo alle 3-4 Tage ich auf einmal richtig mich kaputt kloppe und auch meine Knie und was auch immer. Also, ne, ist halt schon körperlich, ist geil, macht viel Spaß, das fetzt mir richtig, aber es ist halt, wie gesagt, eine sehr, sehr spezielle Anstrengung. Ist halt super krass, aber es ist halt auch super körperlich und es nimmt natürlich auch Zeit von der Trainingszeit. Aber es war eine Hammer-Erfahrung. Also, vielleicht spiele ich ab und zu ein paar Turniere, klar, gerne. Aber wenn ich jetzt so, dann muss man auch schauen, jetzt im Sommer. Aber wenn ich jetzt nicht auf den BBL vorbereite, muss man dann auch mal gucken, wie man das regelt. Aber es war eine super Erfahrung, würde ich auch gerne nochmal machen. Aber muss halt 5G das vor. Also, das muss ich auch ganz klar sagen.
Du hast ja auch 2018, glaube ich, mit der A2-Nationalmannschaft gespielt.
China.
Ja. Genau. Wie, das war ja auch gerade so nach diesem Braunschweig-Ding mit den vielen Verletzungen. Gab es für dich da so einen mentalen Punkt, wie du dich auch dazu vorbereitet hast, nach diesen Verletzungen wieder in der Nationalmannschaft zu spielen, mit diesem hohen Druck, den du noch hast, zu performen?
Ja, da hatte ich das Glück, dass halt, das war das Jahr, wo es keine Universale gab. Dementsprechend war es halt eigentlich nur so, sind es halt eigentlich Turniere, wo alle anderen Länder sind so Preisgelder-Turniere im Endeffekt. China lädt ein, die bezahlen Flug, Hotels und wenn wir das Turnier gewinnen, kriegst du noch 20.000 Yen, keine Ahnung. Aber alle anderen Nationen, das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, den ich mal rausfinden muss. Alle anderen sagen, ich bin natürlich super dankbar dabei zu sein, Deutschland zu repräsentieren, klar, keine Frage. Aber dann hört man immer zum Beispiel von Serbien, die Spieler mit gewinnen das und die Spieler kriegen das ausgezahlt, dieses Preisgeld. Ja. Und bei uns geht es halt an den DBB. Aber ist jetzt auch kein Problem, ich bin super dankbar trotzdem für den Flug, für die Erfahrung, es war eine kranke Zeit und so. Und da war halt, wie gesagt, kein Druck. Dementsprechend ist es halt auch nur so ein. Es geht jetzt nicht wirklich um was. Wir sind halt in China, das war für uns eine richtig geile Erfahrung, richtig hammer. Ich habe die chinesische Mauer gesehen, so was. Ich habe die Terrakotta-Armee gesehen, so wie geil ist das denn? Und durfte halt noch Deutschland repräsentieren. Und ich bin, Deutschland zu repräsentieren, ist für mich einfach ein Riesending, ein Riesenstolz. Und ich habe halt auch nie 5 gegen 5 Nazis zum Beispiel abgesagt. Ich habe mich für gemeldet, egal was. Und das ist halt mir, liebe sehr am Herzen, ist mir sehr wichtig. Weil rein muss man halt dieses Jahr jetzt schauen, weil ich halt auch jetzt mit dem 5 gegen 5, mit dem Aufstieg und so weiter und neue Situationen kenne, so war es halt ein bisschen andere Situation. Aber sonst ist nationalisches Spielen einfach nicht das Größte. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, auch wenn der Sommer noch gut aufgeht und man halt auch wirklich noch weniger freie Zeit im Gegensenat oder Regenerationszeit oder was auch immer.
Du hast die Verletzung ja in Braunschweig durch diese Doppelbelastung auch bekommen mit Wolfenbüttel. Würdest du im Nachhinein vielleicht da ein bisschen was anders machen? Würdest du sagen, du möchtest nicht in ein Bundesliga-Programm, wo du beides fahren musst, sondern vielleicht erstmal nur im Pro-A-Level wie jetzt Vollgas trainieren und spielen, aber alles strukturiert unter einem Dach? Würdest du es im Nachhinein vielleicht anders machen?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Nicht schlecht. ich habe ja 25 Minuten Pro-A gespielt und konnte halt echt mit einer Mannschaft trainieren oder echt mit einem Pro-A trainieren und so weiter. Und ich bin in die BBL gekommen und ich wollte ja BBL spielen. Ja, ich habe gedacht, so, ich gehe jetzt in die BBL und spiele 10 bis 15 in BBL, trainiere BBL, nächstes Jahr dann 15 bis 20, danach 25 bis was auch immer. So weit, so gut. Ich habe halt, Plan ist eigentlich aufgegangen. Ich bin in die BBL gegangen, habe dann nur BBL, habe natürlich Probleme im Herz trainiert und so, aber ich habe BBL gespielt. Ich hatte dann ich habe gegen Oldenburg gestartet, ich hatte meinen ersten BBL-Start. Und dann ging Chris Kramer, der ist direkt an der Mittellinie, macht einen Ausgeschritt nach hinten und genau da kommt der erste Minuspunkt. Das heißt, du hast vorher schon gemerkt, so am Mittwoch schon Arme, Fuß, aber dann kommt der Coach und sagt so, du startest. Natürlich setze ich dann auch noch kein Training, weil das ist keine Frage. Da habe ich gespielt, war auch alles okay, beim Mo war schon immer mit links abgesprungen, so. Er hat schon komische Sachen gemacht, aber dann startet Adrenalin bis was auch immer, dem es spielt am Halfcourt, einer der Top 50 Schulegards der Decade, einen Korbjäger gemacht, aber dann wusste ich schon beim Stil, so, Korbjäger war reingehumpelt und da war Auszeit. Und Auszeit, es pochte in meinen Fuß rein. Und dann habe ich nach der Auszeit trotzdem noch weitergespielt nochmal. Und dann habe ich gesagt, so, cool, ist eh dumm. Vielleicht habe ich mir nochmal extra was kaputt gemacht, keine Ahnung, aber dann war es halt der erste Ermüdungsbruch danach. Die Covers, oder halt 4 Monate dauert das halt, und dann ist irgendwie mitten in der Saison, dann ist auch am Ende der Saison, man kommt wieder dazu ins Team, man muss eine Rolle finden, spielt 3, 4, 5, dann mal 8 Minuten, dann mal 10 Minuten, dann war die Saison vorbei. So. Dann in dem Sommer, vorbereitet, richtig fit gewesen, in dem Sommer verletzt ich mich, da hätte ich auch U20 Nationalmannschaft gespielt in dem Sommer. 2 Tage vor der U20 Nationalmannschaft, verletzt und dann halt auch komplett verletzt in die Vorbereitung gekommen. Und dann ist halt auch jetzt natürlich bis von Anfang an nicht ganz dabei und dann ist es halt auch wieder richtig nervig. Und dann habe ich mich fit gemacht, 6 Wochen lang. Und dann im Pro-B-Spiel, um halt Probleme wieder reinzukommen, das war noch Pro-B-Spiel, lande ich auf dem Fuß und ich bin genau in den Knochen aufmarsch. Auch OP, Titanschraube. Und das mit der OP und mit dem Abstellen, dass bis die OP kommt, bis man dann, weiß ich auch nicht, hat es halt einfach echt ewig gedauert, 4 Monate oder so, 4 Monate. Und dann war die Saison halt wieder fast vorbei. Weil da hatte ich ja noch die letzte Saison und da, ja, kaum. Hätte ich mir gewünscht, dass ich mehr Spieler gewesen. Ich war auch ein krasses Team, aber ein Playoff-Team gehabt, war auch super geil dabei zu sein. Playoffs habe ich viel gespielt, aber ich hätte gerne vorher mehr gespielt. Aber wir hatten auch, wie gesagt, ein richtig gutes Team und dementsprechend ist auch okay, so wie es gelaufen ist, aber jetzt, wenn man das sozusagen aus der Perspektive von hier hört, versteht man das vielleicht auch, was da halt Sache war und das halt wieder so ein anderes Dilemma. Von außen sieht man das und denkt, okay, aber wenn man das jetzt so hört, denkt man so, okay, macht halt Sinn. Ne?
Ja, macht auch, ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn du über so einen Vertrag in Braunschweig unterschreibst über 3 Jahre, ist da ein richtiger Plan mit dir gemacht worden, auch von, ich glaube, Frank hat damals ja dich da hingeholt. Es ist ja wirklich so ein Plan, dass man sagt, ey, Louis, wir machen in dem Sommer das und das mit dir, athletisch, technisch, Ernährungs, was auch immer. Dann wirst du nächstes Jahr die Entwicklung machen, in 2 Jahren versuchen wir das bei dir zu pushen, in 3 Jahren das und dann haben wir dich als kompletten Spieler. Oder wie läuft sowas
an? Also von den Minutenanzahl oder von der Vision, die man hatte, okay, du kommst hin, spielst erst so und so viel, dann spielst mehr. Lief ja eigentlich auch am Anfang, also ich könnte sofort eigentlich overdeliver und sofort gestartet, aber eigentlich sollte ja erst das Ziel fürs dritte Jahr sein. Aber so okay, individuell technisch klar, wurde mir auch gesagt, hat Frank auch einen super Job gemacht. Persönlich verstehe ich auch richtig, richtig gut mit Frank, also das ist auch ein super Herzensmensch einfach. Der war eine sehr Tragödie jetzt im letzten Jahr. Was mir richtig das Herz gebrochen hat, weil er ein richtig guter Mensch ist. Und dann ist es halt so, okay, sportlich war halt. Musste Frank halt auch viel, viel leisten. Er Trainer und Sportdirektor gleichzeitig. Das ist natürlich auch wieder ein sehr, sehr krasser Spagat, den man trotzdem irgendwie machen muss. Und dann wurde halt Individualtrainings und so, keine Ahnung. Also, es war jetzt Skills, da soll man schon dran arbeiten. Was ich halt auch brauchte für meine Rolle, hat man auch dran gearbeitet. Aber es war jetzt dann nicht halt auf Ernährung geachtet, so das wäre auch alles nicht möglich gewesen. Aber da hätte man, oder ein Appell an alle deutschen Clubs, so eine Ernährungsberatung für jeden einmal vorher checken, welcher Verdauungstyp, checken alle Blutwerte, dreimal die Saison die Blutwerte durchchecken, ist eigentlich so simpel gemacht, den Leuten einen Plan geben von Ernährung, von Schlaf und dann am besten noch einen Mental Coach im Team zu haben, den man halt nur einmal in der Woche was vielleicht als Team oder einmal im Monat was als Team macht, wo das aber auch einfach eine Nummer, die jeder anrufen kann. Und der Ahnung hat und der halt sofort so Probleme, man muss ja nicht richtig mit dem arbeiten oder was auch immer, sondern halt einfach einmal der wirklich Probleme lösen kann im Team. Das ist natürlich viel Geld, das ein Club investieren muss, aber ich denke, das ist bei mir selbst oder die halt Spieler auch investieren müssten. Aber auch für einen jungen Spieler ist das auch gar nicht zu leisten, in dem Sinne, du denkst halt auch gar nicht dran. Das ist halt einfach Basketball nicht angekommen, wo ich so denke, so, ja, und an Sportarten hat das Grundlage, aber so ernährungstechnisch und so außerhalb, dass ein bisschen weiter fernliegt, gab es halt nicht wirklich. Da müsste man sich selbst um kümmern, aber so sportlich und so von der Vision her, was 3 Jahre machen sollen, gibt es natürlich. Ja.
Es finde ich auch fast ein bisschen traurig. Du hast ja gerade andere Sportarten angesprochen oder auch in anderen Ländern ist es schon gang und gäbe, dass man sich selbst so ein Performance-Team aufbaut, weil viele Vereine wollen es noch nicht leisten, obwohl man es eigentlich bräuchte, da können sie nicht leisten. Und da muss man auch die Bereitschaft zeigen, als Spieler sich vielleicht da selbst was zu holen, wie du es ja auch gemacht hast. Dieses Individualtrainingsding. Athletisch, manche Vereine sind noch nicht auf dem Level und vor allem Ernährung und mental, was du selber sagst. Da muss man einfach mehr Bereitschaft zeigen als Verein, als der DBB vielleicht auch, als die Liga und dann aber auch als Spieler selbst. Weil ich glaube, das würde das Level des Basketballs in Deutschland noch deutlich pushen können. Also bin ich der Meinung.
Auf jeden Fall. Bin ich 100%
dabei. Perfekt, fertig. Aus. Okay. Wir haben noch 2, 3 Fanfragen gesammelt, die ich auch echt relativ interessant finde. Die eine hast du zum Teil schon mal so ein bisschen angeschnitten. Der eine Kollege meinte, wie es aussieht, ob du von dem Basketball komplett leben kannst. Ich weiß im Moment ja, aber wie hat es am Anfang ausgesehen? Hast du dich da über Wasser halten müssen oder hast du immer wieder die Idee gehabt, nebenbei vielleicht noch was zu machen? Und das ist auch eine anschließende Frage, Studium, Ausbildung, sinnvoll oder nicht sinnvoll, wenn du voll auf die Karte Basketball setzen willst?
Also, zur ersten Frage. Mich wirklich halt auch weitergebracht hat, dass ich hier mit im Endeffekt mit Spielzeit sozusagen bezahlt worden bin und halt mit Weiterbildung und mit einer super Vernetzung zwischen Sport und Schule und so weiter und so fort. Und das hat mir auch so ein bisschen Demut gebracht, halt hart zu arbeiten, ein harter Arbeiter zu sein und mir sozusagen alles zu erkämpfen, weil ich weiß, dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass man halt mit Basketball Geld verdienen kann in dem Sinne. Deshalb bin ich so richtig froh, halt aus Paderborn gekommen zu sein. Da habe ich aber halt auch dann eben sofort In meinem zweiten Jahr habe ich hier halt nach meinem Abi halt einen Basketballvertrag geschrieben, hatte nebenbei noch meinen Bufti-Vertrag und dann konnte ich halt davon easy schon leben. Ich meine, ich hatte keine Ausgaben, ich konnte mal ein paar Wochen bei meiner Family wohnen und so. Das war richtig gut, das war schon super für mich. Das hat mir auch damals komplett gereicht, weil ich halt immer so ein Sparer war, nie viel Taschengeld bekommen habe und auch nicht viel brauchte. So dachte ich schon so, okay, ja, hier die 300 Euro, selbst 400 Euro Bufti-Geld waren für mich richtig. Ne, richtig krasse. Aber dann jetzt danach halt nochmal ein Paderborn unterschrieben, obwohl ich halt auch finanziell stärkere Angebote hatte, muss man auch klar so sagen, aber es war halt einfach Paderborn super eine Herzensangelegenheit, Heimat, noch für ein Jahr auch perfekt, dass ich halt hier die Chance bekommen habe, hier gestartet habe, super. Und dann war auch der logische Schritt, in die erste Liga zu gehen. Da war es aber auch in Braunschweig so, dass Braunschweig ja gerade dieses New Yorker als Sponsor verloren hatte. Und die sich komplett neu strukturieren mussten. Dementsprechend habe ich halt aber einen Dreijahresvertrag in Braunschweig geschrieben. War natürlich auch ein kleines Upgrade vom Geld her, keine Frage. Da habe ich mich halt auch sehr, sehr gefreut, war auch super. Aber konnte ich halt immer von leben, wenn man halt auch immer eine Wohnung und ein Auto kriegt. Und ja. Braunschweig Wohnung und Auto, in Braunschweig habe ich dann auch bekommen eine Wohnung und ein Auto. Und deshalb bin ich ja unendlich dankbar, dass ich halt mein Hobby zum Beruf machen konnte und dann gleichzeitig noch Geld verdienen kann. Ich bin super sparsam, ich gebe es für nichts aus, deshalb kann ich auch was zur Seite legen, habe mir glücklicherweise auch schon so ein paar Aktien-Sparpläne und so ausgedacht, das heißt, ich habe auch so einen finanziellen Plan in meinem Leben, auch wenn es jetzt, hört sich wild an, aber wenn halt jeder 300 Euro im Monat sozusagen sparen würdest, über ein Leben lang bist du Millionär mit 55, so, wenn du mit 20 anfängst, so theoretisch mit Zinseszins und so weiter. Das hatte ich immer mal das Beispiel und dachte so, okay, krass. Probiere ich irgendwie halt in die 300 Euro zu kommen oder so, dass man halt da schon irgendwie was hat, wo man halt auch nebenher was aufbauen kann und halt auch nach dem Sport hoffentlich dann auch ein bisschen was davon hat. Und dann ist es natürlich wichtig, jetzt kommen wir zu nach dem Sport. Schön gut, dass man jetzt hier ein Lehrergehalt oder was auch immer halt sozusagen bekommt, nicht mal ein Lehrergehalt, aber es ist schon halt richtig, richtig gut, wenn man halt nachher was macht, wenn es jetzt keine Ausbildung ist. Die vielleicht halt auch sehr zeitintensiv ist, wo man halt auch wirklich 40 Stunden arbeiten muss, dass er halt auch körperlich anstrengend ist. Dann halt, wenn man Fernstudium-Typ ist, klar, Fernstudium, wenn man Präsenztyp-Studium ist oder halt irgendeinen Standort findet, wo man das halt auch sehr, sehr gut kombinieren kann, dann ist es auch sicherlich eine gute Sache, aber man bildet sich halt auch an Standort. Ne? Also jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt in Braunschweig, okay, 3 Jahre, aber klar, ich bin 3 Jahre in Braunschweig, da hätte ich vielleicht auch in 3 Jahren einen Bachelor durchziehen können, theoretisch, aber da wäre ich dann niemals so weit gewesen, an der TU in Braunschweig weiß ich eh nicht. Aber es ist halt, ich glaube, das ist auch so schwierig, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich habe zum Beispiel Fernstudium probiert, habe gemerkt, okay, ja, macht ja nicht Spaß zu lernen, nebenbei, klar, macht mir Spaß, aber jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen zu gründen oder eine Personal Brand aufzubauen, Social Media, was auch immer, macht mir halt noch mehr Spaß und das ist ja so, ich lerne noch mehr Skills und ich weiß jetzt, ich kann alle sozialen Kanäle bedienen, ich kann Videografie, ich weiß auch immer, wenn ich jetzt, natürlich habe ich auch Sponsoren, die Kontakte, die ich mit B jetzt auch, baue ich halt auch auf, aber ich weiß ganz genau, dass egal welches Unternehmen, ich kann denen halt Mehrwert bieten, indem ich einfach sage, so, yo, kennt ihr euch aus mit TikTok? Nee? Oh, wisst ihr, dass ihr da super gut, keine Ahnung, wie viele Impressionen erzielen können und eure Brand aufbauen kann, so, dass ich weiß jetzt schon, dass ich halt wertvoll für ein Unternehmen sein kann durch die anderen Sachen, die ich mir jetzt nebenbei aufbaue. Da gibt es natürlich auch viele Spieler. Ich glaube, durch Fortnite wirst du jetzt nicht nach dem Basketball leben können, zum Beispiel. Also, das ist auch so eine Sache. Die muss man auch ehrlich sagen, noch durch das Haus des Geldes hier mal gucken. Wenn man nicht unbedingt darüber einen dreifachen YouTube-Tutorial und was auch immer, Twitch-Kanal oder was du immer machst, wo du richtig Reichweite aufbaust, kannst du da auch nicht von leben. Da muss halt auch jeder seinen Weg finden. Ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, sehr, sehr sinnvoll, sehe ich das, aber du musst halt auch das finden, was deine Passion ist. So. Wir leben in einer Welt, wo du jetzt kein Studium mehr brauchst, um irgendwo hinzugehen. Du brauchst irgendein Spezialskill, du musst besonders sein für irgendein Team. Natürlich kannst du auch ein Studium haben, wirst halt auch irgendwo reinkommen, aber es ist, du musst dir Skills aneignen, die dir Spaß machen, wo du wirklich mit Freude zur Arbeit gehst oder mit Freude etwas tust, wo du bestenfalls auch mit Geld verdienen kannst und dann hast du das Glück des Lebens gewonnen, so wie auch das Spiel des Lebens. Also, ich nur, wie bist du am glücklichsten und wie kannst du dieses Glück auch nützlich mit deinem Fort erhalten?
Dann ist unsere nächste Frage eigentlich ganz gut. Was ist denn dein Wunsch für die Karriere und einmal, wenn du jetzt auch dein Unternehmen gerade gegründet hast, auch dein Wunsch für abseits der Karriere, wenn du den mal äußern dürftest?
Wunsch abseits meiner Karriere, ich bin erstmal. Einfach, wie soll ich sagen, ich hoffe, dass ich weiterhin so es schaffe, so positiv durchs Leben zu gehen. Also ich glaube, das ist natürlich auch in meiner Hand, aber ich sehe halt jedes Problem, was irgendwie nur auftauchen sollte, sehe ich irgendwie so, okay, man kann das auch so angucken, aber auf einmal sieht es aus wie eine Riesenchance oder was auch immer. Das ist halt irgendwie so, Unzerbrechlichkeit oder ich merke halt einfach so eine Unbesiegbarkeit, irgendwie so, yo, schmeiß doch irgendwas gegen mich so, ich kann da irgendwie mit umgehen. Und das hoffe ich, dass das natürlich so selbst für mich bleibt, dass meiner Familie gesund bleibt. Ich glaube, das ist so ein Punkt, was mich so richtig aus der Bahn schmeißen könnte, weil meine Familie und meine Freunde wirklich sehr, sehr wichtig sind. Und da bin ich sehr privilegiert, dass ich noch alle Großeltern und so weiter habe. Aber das sind halt so Sachen, die, das sind so Sachen, wo ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehen werde. Aber ich hoffe, dass ich halt dieses Glück und die Perspektive weiter behalten werde.
Nice. Jetzt mal aus deiner schon eigentlich relativ bewegenden Karriere, hast du da eine Story, die du eigentlich am liebsten deinen Enkeln in 20, 30, 40 Jahren erzählen willst, weil die so witzig oder so beeindruckend war, dass die dir nicht mehr aus dem Kopf geht?
Eine Story, Basketball-Story aus
deiner Karriere? Kann auch gerne auch was mit deinem Social Media zu tun, wo du sagst, ey, da würde ich in 40 Jahren noch drüber lachen, oder das ist eine Story, die ich auf jeden Fall immer wieder erzähle.
Boah, ich glaube, es gibt jetzt schon richtig viele witzige Momente in meinem YouTube-Channel, wo ich ab und zu, wenn ich jetzt irgendwann mal Raw Rock gucken werde, irgendwie so, oh, das war richtig witzig, cool, dass ich gefilmt habe. Deshalb mache ich das auch. Das ist eigentlich auch fast wie so ein Videotag für meine Enkel. Ich würde gerne mal das Video eine Woche aus dem Leben meines Opas, wenn er 20 Jahre sozusagen höre. Ne? Das finde ich super interessant.
Aber, dass mir jetzt eine Story einfällt. Ich frage nochmal eine nächste Sache, ich überlege noch.
ja, ich wollte dir noch was mitgeben zum Denken, weißt du?
Ja.
Und eigentlich noch eine letzte Frage, die ist ganz, ganz lustig. Hast du, oder wer war in deiner Social Media Zeit jetzt der kameragierigste Mitspieler, der da war? Und bei wem würdest du dich vielleicht entschuldigen wollen, weil du zu oft versucht hast, ihn vor die Kamera zu bekommen?
Oh mein Gott, das ist richtig gut. Ich muss mal kurz überlegen. Der Kameragierigste, der hat sich dann immer draufgeschlichen. Also es waren immer irgendwie so die Rookies so, ne? Es sind immer irgendwie auch die jungen Neuen, die ja immer noch mit drauf wollen und aber auch eher keine. Zum Beispiel Terrell dieses Jahr, der hat immer wieder die Kamera gesehen, dass er hergelaufen hat, irgendwie so gemacht. Warum? Aber das passiert dann manchmal, das machen halt auch, also sonst ein paar Rookies halt auch aus Köln, das hat auch gemacht. Aber ansonsten, bei wem ich mich entschuldigen müsste, boah, ich kann das jetzt so nachverfolgen, wenn ich zurückdenke, weiß ich nicht. Aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr Malte Ziegenhagen, da bin ich schon, Malte bin ich eigentlich öfter vor die Kamera kriegen. Und Jonas auch, Jonas Richter. Weil ich habe ja irgendwann mal so ein paar Videos gemacht mit denen und es ist halt immer irgendwie witzig, weil die nicht wissen, wie sie verhalten, ist das richtig witzig, weil die halt immer denken, wir müssen was Besonderes machen. Und deshalb meinte ich immer so, ey, die Leute wollen mehr Jonas Richter-Content. Und Jonas so, Ja, bei den beiden vielleicht, bei Malte und Jonas. Aber ich glaube, die finden das auch gar nicht so schlecht.
Ja, aber das geht raus an die beiden. Das gefällt uns auf jeden Fall cool, was ihr da alles treibt.
Ja. Ja.
Das ist überragend. Cool
eigentlich. Ja, kann man ein Screenshot machen, das ist egal.
Ja,
super.
Luis, sau cool, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, es war ja auch nur von uns eine kurze Anfrage. Du hast sofort gesagt, bist dabei. Sau geil. Haben auch echt relativ viele Leute mittlerweile reingeklickt. Wir sind super dankbar dafür. Es gibt noch eine kleine Sache, die wir morgen und übermorgen veröffentlichen. Wir machen ein kleines Gewinnspiel noch über Luis. Der hat eine kleine Dribble-Challenge für euch vorbereitet. Die werden wir veröffentlichen mit einem kleinen Gewinnspiel dazu. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Also stay tuned, die hauen die nächsten Sachen raus. Und Luis, das Abschlusswort ist natürlich deins.
Ey, danke. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und Dribble-Challenge schicke ich euch gleich noch und dann kommt die morgen.
Yes,
danke
nice.
Dir, Luis. Nice.
Luis, hau rein. Okay. Danke dir für alles.
Ciao.
Peace. Ciao, mach's gut.
Mach's gut. Ciao.